I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
So, herzlich willkommen zurück zu Russenhocke, so kurz nach Ostern. Ich hoffe, bei euch hat es nicht auch so heftig geschneit wie bei uns. Wir reden heute über Bestrafung, über Strafen und auch über Vergebung. Und mal gucken, was wir heute dazu zu sagen haben, würde ich sagen.
Gut.
So, was geht ab?
Das Übliche. Was geht bei dir?
Ja, auch so übliche, würde ich sagen. Lockdown halt, immer noch.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, die Podcasts geben uns wirklich eine Möglichkeit, uns mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit Computerspielen und mit uns selbst.
Ja, wobei das heutige Thema, so Vergebung und Strafe, also was die gerade so mit uns abziehen, so diese Maßnahmen und alles, man kommt sich schon übel verarscht vor. Weißt du?
Ja, schon. Es ist vor allem die Art und Weise, wie dafür bestraft wird, ist einfach heftig. Ich meine, dass mein Bruder, der in Schottland lebt, hat mir erzählt, dass Leute, die jetzt sich weigern, in Schottland ihre Maske zu tragen oder die trotz positivem Test nicht in die Quarantäne möchten, wahrscheinlich länger ins Gefängnis müssen als ein Vergewaltiger. Und da stimmt für mich irgendwas nicht, ne? Also diese Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe ist da einfach nicht mehr ganz korrekt, finde ich.
Es werden auch gerade YouTube-Channel gesperrt, wo Ärzte sich kritisch damit auseinandersetzen im Interview, dass die Schnelltests und so nicht richtig funktionieren und unsicher sind und alles. Das ist,
aber mal ganz im Ernst, denkst du, nicht nur unsere, sondern überhaupt, ist Gesellschaft ohne Strafe überhaupt möglich oder vorstellbar?
Puh, also ja, jede Aktion erfordert Reaktion und ich glaube, Strafe ist nicht nur dazu da, dass derjenige sich irgendwie in seinem Verhalten rafft, sondern um den übrigen im System zu zeigen, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist, dass es nicht tolerierbar ist, weißt du?
Also ich stell dir mal eine Theorie auf oder so einen Gedankengang. Ich möchte mal wissen, was du dazu sagst.
Okay.
Also gehen wir mal von diesem Gedanken aus, dass Strafen, damit eine Strafe überhaupt, sag ich mal, den Charakter einer Strafe hat, muss sie unangenehm sein.
Mhm.
Eine Aktion oder wie du sagst, Reaktion auf etwas, die nicht unangenehm ist, ist auch keine Strafe. Eine Strafe ist immer unangenehm. Das heißt also, dass wir, wenn wir jemanden bestrafen oder jemanden strafen, dass wir demjenigen bewusst Leid zufügen. Mhm. Stimmst du mir zu?
Ich stimme dir zu.
Okay, also.
Es ist ja immer die Sichtweise, ne? Also.
Genau. So, das heißt, dass wir jemandem nicht zufällig, sondern absichtlich ein Übel hinzufügen mit dem Ziel, dass diese Person leidet für das, was sie getan hat.
Mhm.
Also, wie gesagt, fügen wir, wenn wir jemanden strafen, jemandem bewusst Leid zu. Das heißt, dass wenn Strafe wirklich die bewusste Zufügung von Leid ist, ist auch keine Gesellschaft vorstellbar, die ihre eigenen Gesetze nicht durch Leid durchsetzen kann.
Mhm. Krasser Shit.
Es stimmt aber, oder? Das
heißt,
die Gesetze, die ein Staat im Prinzip aufstellt oder dieses Gesetzekonstrukt und System, in dem wir auch hier in Deutschland oder in Europa und auf der Welt leben. Ja, es gibt ja Gesetze auf Länderebene, Bundesebene, europäischer Ebene und so weiter und so fort. Diese ganzen Gesetze können nicht durchgesetzt werden, wenn nicht diese wenigstens Androhung von Strafe existiert. Das heißt, der Staat muss mindestens mit Leid drohen, damit wir diese Gesetze durchsetzen oder damit wir diese Gesetze umsetzen können.
Fängt ja schon an bei Adam und Eva und Gott und dem Ganzen.
Genau, im Endeffekt. Das heißt, das eine Gesetz ist, ihr dürft den Apfel nicht essen. Wenn ihr den Apfel esst, dann passiert etwas.
Ja,
genau.
Ganz genau. Nur durch Leid lernen wir. Das ist ja eigentlich, nur durch Leid entwickelt sich ja auch der Mensch.
Ja, aber ist es nicht krass, dass unser ganzes Gesetzessystem, das gesetzliche System auf der ganzen Welt eigentlich nur durch die Androhung oder auch Umsetzung von Leid überhaupt existieren kann. Das heißt, es wird gar nicht an den gesunden Menschenverstand appelliert. Das merkt man ja auch jetzt in der Pandemie. Mhm. Wenn du an den Menschenverstand appellierst, ja, und sagst, ja, hey, die haben ja ewig noch diese Werbung gemacht, so, ja, wenn wir dieses Jahr unsere Oma und unsere Opa an Weihnachten sehen möchten, dann müssen wir jetzt die Masken anhalten. So. Ja, die haben das so getan, als sei das irgendwie ein etwas Positives, ja, oder dass sie quasi in unserem Menschenverstand appellieren. Aber im Endeffekt wurde eine Strafe angedroht indirekt. Das heißt, wenn wir uns jetzt so und so nicht verhalten, dann dürfen wir den und den nicht sehen. Mhm. Aber anders funktioniert es nicht. Auch die Leute draußen, wenn irgendwo Leute ohne Maske kontrolliert werden, also denen wird überall entweder Strafe angedroht oder tatsächlich eine Geldstrafe verhängt.
Also ich glaub, die Sichtweise von Strafe, oberflächlich betrachtet, glaube ich, das ist wie die Sichtweise, die viele über die Frau haben, so gehört hinter den Herd. Das ist eine uralte Sichtweise, aber die ist für den Arsch. Und es braucht gerade sehr viel, bis die Leute raffen, dass das für den Arsch ist.
Und wie meinst du das in Bezug auf Strafe? Was ist da für dich so, sage ich mal, festgefahren oder alt?
Naja, zum Beispiel Knast. Jeder weiß, dass wenn du in den Knast kommst, das mag eine Strafe sein, dir wird Freiheit entzogen, aber du kommst selten als ein besserer Mensch wieder raus.
Ja.
Das heißt, du weißt genau, du bist jetzt vorbestraft, du warst im Knast, das steht in deiner Akte, Job, vergiss es, außer du wirst selbstständig. Du bist eigentlich, wenn du rauskommst, je nachdem wie lange du sitzt, verlorener, als wenn du drin bleibst.
Ja.
Und das siehst du ja oft, dass eigentlich die Ausbildung zu einem Gangster im Knast erfolgt. Das heißt, du kommst in den Bau, da hast du einen Zimmergenossen, der sagt, hey, ich liefere Gras aus, ich kenne da jemanden, wenn du rauskommst, kannst du ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und so geht's los. Und dann gerätst du immer tiefer in die Schlinge. Es ist keine Strafe. Es ist eigentlich eine Ausbildung zu einem Obergangster. Und meiner Meinung nach ist eine Strafe, geht auch ohne Leid. Jetzt insofern, statt Knast anzudrohen, drohst du jemanden Schulungen an. Weiterbildungen, weißt du? So.
Das ist interessant, weil genau da macht nämlich das Strafrecht einen enormen Unterschied. Es gibt im Strafrecht oder im staatlichen Strafen quasi, gibt es die sogenannte absolute und relative Straftheorie. Okay. So, und jetzt muss ich ablesen, weil ich kann kein Latein. Genau, es gibt die absolute Straftheorie, die heißt Punitur quia peccatum est. Das bedeutet, es wird bestraft, weil Unrecht begangen worden ist.
Okay.
Ganz einfach. Das heißt, keine Ahnung, jemand klaut irgendwas in einem Laden, wird erwischt. Das heißt, entweder droht ihm, ich weiß nicht, ob da schon Freiheitsstrafe droht, aber wird mit einer Geldstrafe oder mit Hausverbot oder sonst irgendwas
bestraft. Oder wird die Hand abgehackt.
Oder, genau, ja.
Im Mittelalter. Und Syrien. Okay, weiter.
Genau, das ist die absolute Straftheorie. Dann gibt's die relative Straftheorie. Sie heißt Punitur sed ne peccetur. Das bedeutet, es wird bestraft, damit kein Unrecht erst geschieht. Und das ist das, was du sagst. Das ist nämlich die sogenannte Strafprävention. Das heißt, dass Leute zum Beispiel, also mittlerweile wird das ja in vielen Gefängnissen gemacht, dass die so sozusagen wieder gesellschaftsfähig gemacht werden. Also so eine sogenannte Resozialisierung. Das heißt, die haben die Möglichkeit, im Gefängnis zum Beispiel die Abitur nachzuholen, eine Ausbildung zu machen. Die haben die Möglichkeit, auch handwerklich tätig zu werden. Sag ich mal, eine Art zu studieren, auch wirklich ein Selbstwertgefühl wieder zu entwickeln, das zum Beispiel außerhalb von einer Gang überhaupt bestehen kann. Also ein Selbstwertgefühl, ja, genau, das einfach darauf aufgebaut ist, dass die Leute überhaupt in dir noch eine Zukunft sehen.
Mhm.
Und das ist die relative Straftheorie. Das heißt, im Endeffekt ist das auch eine Strafe. Und das heißt aber nicht, dass der Person kein Leid zugefügt wird.
Mhm.
Aus unserer Sicht ist es kein Leid. Wie du gesagt hast, es ist sehr subjektiv, weil jemand, der, keine Ahnung, sein halbes Leben lang geklaut hat und von einer Schule aus einer und der nächsten Schule rausgeflogen ist, für den ist es, im Knast zu sitzen und eine Ausbildung zu machen, kann es in erster Linie erstmal eine Strafe sein.
Mhm.
Sich dahinzusetzen, zu lernen und dies, das. Es kann sich später in was anderes verändern, in, was weiß ich, Dankbarkeit, in auch Hoffnung, dass aus dem eigenen Leben noch was Besseres werden kann und so weiter und so fort. Aber im ersten Moment ist das eine Strafe.
Mhm. Okay.
Und es ist Leid.
Ja, es ist Leid, weil du ja auch schuften musst. Ne?
Deswegen auch dieser Satz vorhin, dass eine Strafe ohne Leid kann nicht existieren. Wenn demjenigen kein Leid zugefügt wird, dann ist es auch keine Strafe.
Mhm.
Ich gucke zum Beispiel gerade erneut die Serie 13 Reasons Why an.
Ja, ist das auf Deutsch?
Tote Mädchen lügen nicht.
Okay.
Ich will niemanden spoilern, wer das noch nicht gesehen hat, bitte hört jetzt weg. In der dritten Staffel, ja, es ist so, bitte einfach kurz weghören und in 2 Minuten wieder einschalten. In der dritten Staffel wird der Typ, der in der ersten Staffel die Hauptfigur vergewaltigt hat, wird ermordet. So. Viele sagen jetzt, das ist gar keine Strafe, weil wenn jemand ermordet wird oder auch die Todesstrafe in den USA, sein Leben hört ja auf. Der leidet ja gar nicht.
Ja, weil sterben muss er sowieso. Ja,
sterben muss er sowieso. Okay, das ist für mich auch eine sehr interessante Diskussion. Aber die Leute wollten ihn wirklich leiden sehen. Das heißt, er ist vor Gericht gekommen und seine Strafe vom Gericht, das von ihm vom Gericht verhängt wurde, war 3 Monate auf Bewährung und er soll die Schule wechseln. Das ist keine gerechte Strafe, die im Verhältnis dazu steht, was er dem Opfer angetan hat. Aber das, sag ich mal, Karma hat die Aufgabe selber erfüllt. Er ist an die neue Schule gekommen, alle kannten ihn als Vergewaltiger, er durfte nirgendwo an irgendeinem Tisch sitzen. Er hat jeden Tag nach der Schule Prügel bekommen, er wurde ständig irgendwelche Treppen runtergestoßen, er hat angefangen zu trinken, seine Mutter hat ihn gehasst und so weiter und so fort. Das ist Strafe. Aber dass er gestorben ist und obwohl viele dann wirklich schadenfroh waren und sich gefreut haben, dass in Anführungszeichen so ein Mensch nicht mehr auf dieser Erde wandelt, der sich an Mädchen vergreift, weil dieses eine Mädchen war nicht die einzige, für viele war das aber nicht Strafe genug. Die haben gesagt, der Typ sollte damit leben, was er gemacht hat.
Einverstanden. Ich finde, also wenn ich die Wahl hätte zwischen lebenslanger Haft und der Todesstrafe, ich würde die Todesstrafe nehmen. Die Vorstellung, dass ich die 70 Jahre im Bau sitze mit so creepy Kreaturen und ich sehe nichts außer diese Backsteine vor mir, wer hat da Bock drauf?
Es ist nur, wenn du die Aussicht hast, dass du irgendwann wieder rauskommst.
Dann ja, das ist was anderes.
Dann hast du auch Bock auf, wie gesagt, auf Resozialisierung, auf Sachen wie eine Ausbildung zu machen, was Neues zu lernen, Bücher zu lesen und so weiter und so fort.
Ganz genau, aber wenn du da auf Ewigkeit drin sitzt, was bringt dir überhaupt noch Bildung?
Ja, natürlich.
Das ist... Du.
Aber es kommt drauf an, auch jetzt in einer anderen Serie, Orange is the New Black, die Knastserie eigentlich auf Netflix. Eine der Figuren, ihr wird auch eine Straftat angehängt, die sie nicht begangen hat und sie bekommt lebenslänglich und sie hat mehrmals versucht, sich umzubringen, nachdem das Urteil gefallen ist. Aber letzten Endes hat sie sich da für das Gegenteil entschieden, also zu leben und ihre Stimme oder ihre, sag ich mal, ihre Power dafür einzusetzen, dass andere Frauen oder auch andere Personen, die in den Knast kommen, zu Unrecht, dass die Kraft und auch den Mut finden, ihr Verfahren neu aufrollen zu lassen.
Aber
da hilft ja. Und das für mich bedarf das in enorm Mut und einen Lebenswillen eigentlich, wenn du weißt, du sitzt dein ganzes Leben, wie du gesagt hast, du sitzt dein ganzes Leben im Bau, du hast nie wieder die Aussicht rauszukommen. Aber andererseits muss ich ja dazu sagen, genau, die Figur kannte nur das Knastleben. Aber sie hat sich nur dort hat für sie alles funktioniert.
Interessant ist, die hat versucht, sich ja umzubringen.
Ja.
Das heißt, wenn man sie vor die Wahl gestellt hätte, Todesstrafe.
Hätte sie wahrscheinlich
das meine ich.
Das
meine,
ja, das stimmt.
Wahrscheinlich wäre ich da nicht anders, würde ich lebenslange Haft gekriegt, dann ich würde mich nicht umbringen. Ich habe nicht das Zeug dazu.
Ja.
Also ich mache das Beste draus. Aber wenn man mich vor die Wahl stellt, das ist viel einfacher. Sich selbst umzubringen, das ist ein enormer Akt.
Ja, natürlich.
Okay, was hast du noch für mich?
Wir haben ja jetzt nur über Strafen gesprochen, die der Staat verhängt oder die der Staat ausübt. Was ist denn mit Strafen im privaten Bereich oder in der Familie, unter Freunden, im Beruf?
Mhm.
Wie sehen da Strafen aus? Ich meine, ich weiß, dass es immer noch in vielen Familien auch gang und gäbe ist, dass dem Vater oder auch der Mutter oft die Hand ausrutscht. Du hast ja auch schon mal erzählt, dass deinem Vater oft die Hand ausgerutscht ist in vorherigen Folgen. Bei mir war das zum Beispiel nicht der Fall. Also es gibt beides. Viele Eltern sagen, das kommt bei mir auf gar keinen Fall in Frage. Viele sagen, ja, einmal ist okay. Manchmal muss man dem einen scheuern, ist in Ordnung. Aber ich glaube, so die flächendeckend oder so generell sind viele Leute nicht mehr unbedingt dafür, dass in einer Erziehung oder als Erziehungsmethode wirklich körperliche Gewalt genutzt wird.
Also ich sag dir, ich habe Prügel kassiert
für
die Scheiße, die ich gebaut habe in der Schule und alles. Und es hat mich nicht eines Besseren belehrt.
Ja.
Ich wurde nur unberechenbarer. Ich wurde intriganter, ich wurde schlauer, ich wurde besser. Verstehst du?
Ja.
So, ich war der Dieb, der immer besser wurde, je öfter er erwischt wurde.
Das ist halt das Ding, weil ich glaube, dass viele Arten der Bestrafung nicht unbedingt dieses unerwünschte Verhalten, wie in deinem Fall, beseitigen, sondern sie unterdrücken das nun. Du findest dann andere Ventile oder andere Möglichkeiten, wie du das ausleben kannst.
Und wie das Beispiel mit dem Knast.
Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
Du wirst nur noch besser und schlimmer durch die Strafe. Das kann voll nach hinten losgehen.
Ja, das ist es halt, vor allem bei Kindern. Ich meine, was kannst du denn großartig machen? Entweder du kannst denen eine, sag ich mal, unangenehme Konsequenz androhen. Das heißt, zum Beispiel sagst du, oder wir kennen es ja alle, Hausarrest. Mhm. So gut wie jeder hat schon mal Hausarrest gekriegt. Ja, so. Stell mal vor, du hast jetzt irgendwie Mist gebaut, du bist viel zu spät heimgekommen oder hast mit 16 irgendwie da mal getrunken oder so und kommst da besoffen nach Hause. Und deine Strafe ist jetzt, du hast quasi Freiheitsentzug. Das ist deine unangenehme Konsequenz. So. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch noch andere Konsequenzen. Das heißt, dir wird zum Beispiel, die ist auch unangenehm, aber, das ist was anderes. Ja genau, dieser Freiheitsentzug oder zum Beispiel wird dir verboten, wenn du, keine Ahnung, du hast ja früher Taekwondo gemacht, du darfst eine Woche nicht ins Training gehen. Mhm. Das war auch eine krasse Strafe. Das heißt, dir wird etwas, was du gerne tust, verboten. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die direkte Strafe. Du sagst, okay, du bist zu spät heimgekommen und du bist zu besoffen. Das heißt, nächste Woche wirst du jeden Tag einen Abwasch machen und dreimal staubsaugen. Mhm. So. Mhm. Das heißt, es ist eine, dem Ganzen folgt eine Tat. Das sind so die zwei Arten. Und ich glaube, vielleicht können wir nochmal zurück auf das, was du vorhin über die Strafe, über dieses altmodisch sein oder dieses sehr veraltete Denken über Strafen zurückkommen. Weil ich glaube, dass es mittlerweile mehr gibt als nur diese zwei Dinge. Du musst nicht unbedingt ein Kind damit bestrafen, dass du dem etwas wegnimmst, wie zum Beispiel die Freiheit, oder dass du den Tätigkeiten androhst, die sie wie Abwasch eben ungerne machen. Ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich auf irgendwo in Social Media, habe ich ein Video entdeckt von einer Frau. Ich weiß, dass es vielleicht umstritten ist und dass viele jetzt denken, okay, was um Himmels Willen soll das bringen? Aber sie hatte einen kleinen Jungen, der, wenn er immer wieder aus der Reihe getanzt ist oder sich nicht in Ordnung verhalten hat, der sollte in sein Zimmer gehen und er hatte in seinem Zimmer eine Ecke, wo er auch den Vorhang zuziehen konnte. Der war 8 oder 9 Jahre alt. Und er hatte dort Dinge stehen, die alle seine Sinne quasi anregen sollten. Das heißt, er hatte Dinge da mit der Hand, die er so knautschen konnte. Er konnte sich eine CD einlegen, wo angenehme Musik lief, zum Beispiel so Meditationsmusik oder so. Dann konnte er, standen dort manchmal Dinge, die er probieren konnte, was Saures. Das heißt, seine Sinne wurden so sehr angeregt, dass es ihn von seiner eigentlichen Wut nicht unbedingt abgelenkt hat, aber er ist komplett runtergefahren davon. Das heißt, er wurde für sein Fehlverhalten in dem Sinne nicht bestraft, dass er etwas nicht mehr tun durfte oder dass ihm die Freiheit entzogen wurde oder sowas, sondern das geht jetzt schon ein bisschen in Richtung von dieser relativen Straftheorie, was ich vorhin mit dem Staat hatte. Das heißt, damit, dass sie ihn immer dort reingeschickt hat und er sich beruhigen sollte, konnte sie vielleicht, war das eine Art Prävention, konnte sie vielleicht verhindern, dass er in Zukunft immer wieder aus der Reihe tanzt. Und sie hat behauptet, dass es funktioniert. Und ich finde es sehr interessant, sowas zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als entweder wirklich zu bestrafen oder halt ihm eine zu wischen, weißt du, was ich meine?
Ja, also was ich oft gesehen habe, war, dass die Eltern ihre Kinder damit bestrafen, indem sie sagen, du fährst zweimal die Woche Oma besuchen. Wow. So, das ist so schlimm. Das ist für die Oma vielleicht entwürdigend, die muss es ja nicht mitkriegen, aber es fördert andere Eigenschaften in dir. Weißt du, du sagst zum Beispiel, pass auf, du gehst jede zweite Woche zu Nachbarn, wirst Rasen mähen und du wirst da und da arbeiten und einmal die Woche besuchst du Oma und das die nächsten 6 Wochen lang. Und dann gucken, was passiert. Es gibt auch so viele Filme, wo sich irgendwelche jungen Leute um widerliche, garstige, alte Leute kümmern müssen. Mit widerlich meine ich den Charakter. Ja. Als Strafe oder das ist ihre Sozialstunden abarbeiten. Und am Ende des Films sind sie resozialisiert, weil die mit diesem Alten so eine Beziehung geknüpft haben, dass gibt es genug Filme, der Duft der Frauen zum Beispiel und so. Und,
aber was bei mir da fehlt, ist, ich habe immer das Gefühl, wenn man ein Kind einfach mit so einem Shit bestraft, wie du musst jetzt eine Woche lang den Abwasch machen und die Wäsche bügeln und was weiß ich, das Kind hat doch gar keinen Bezug dazu, wo eigentlich sein Fehlverhalten überhaupt lag. Das heißt, ich kann doch gar nicht einsehen, wo ich mich falsch verhalten habe und mich in Zukunft ändern, wenn meine Eltern sich nicht mit mir hinsetzen und sagen, guck, ich muss dich bestrafen, weil das und das war falsch, aber ich erkläre dir, was du falsch gemacht hast, damit du verstehst, warum ich dich bestrafe. Ich finde das wichtig, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele Eltern, auch weil das bei ihren Eltern und deren Eltern nicht gemacht wurde, haben das gar nicht so mitgekriegt. Aber ich merke, wie wichtig das ist, dass du auch mit einem Kind auf Augenhöhe kommunizierst. Mhm. Und einfach sagst, guck mal, es muss eine Konsequenz folgen, weil das Kind muss verstehen, dass das Verhalten falsch war und dass auch, sag ich mal, später im Erwachsenenleben durch Fehlverhalten Konsequenzen, das Fehlverhalten Konsequenzen nach sich zieht, wie zum Beispiel im Job. Wenn du die Scheiße verhältst, wirst du gekündigt. Das ist die Konsequenz. So. Und das ist ein wichtiger Lernprozess. Aber ich finde, man muss auch kommunizieren, was hat das Kind falsch gemacht und vielleicht dem Kind auch helfen, hey, wie kannst du das denn besser machen? Oder wo kommt es denn her, dass du dich so und so verhältst?
Also ich sag dir, meine Mom war so jemand. Ja. Die hat sich mit mir hingesetzt und wollte mit mir über die Tat sprechen. Und ich war so ein manipulativer kleiner Scheißer, dass ich Krokodilstränen hatte und mit ihr darüber geredet habe und meine Argumente wirklich logisch waren. Und sobald ich den Tisch verlassen habe und weil sie meinte, das Gespräch sei abgeschlossen, er hat's gelernt, war ich weiter wie bisher. Und habe mich vielleicht noch unterbewusst über ihre Naivität lustig gemacht. Was du auch vorhin sagtest
mit Aber hat sie dich denn wirklich dann bestraft? Hat sie mit dir geredet und danach noch gesagt, aber du musst die und die Strafe trotzdem machen?
Kam auch schon vor. Und je mehr Verständnis ich dafür gezeigt oder geheuchelt habe, desto früher bin ich in Bewährung gegangen.
Aber was hättest du dir denn jetzt für eine Art Strafe gewünscht? Was glaubst du denn jetzt mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Jugend? Ja? Was hättest du dir für ein Verhalten oder für eine Strafe, Art Bestrafung gewünscht, die deiner Meinung nach bei dir auch Wirkung gezeigt hätte? Was hätte bei dir funktioniert?
Also ich finde, in erster Linie sollte man von jedem Charakter, bevor man ihn bestraft, ein Psychogramm erstellen.
Ja, schon.
Zum Beispiel das mit der Bildung, mit dem Knast, ja?
Ja.
Erinnerst du dich an den Film Good Will Hunting?
Ja, klar.
Der Typ war hochintelligent, der kam immer vor Gericht, der war hochgebildet, der konnte die Verfassung von 1800 Schlag mich tot auswendig und konnte jeden Richter damit rumkriegen, dass er wieder rauskam, sodass die Richter dachten, mein Gott, der Junge ist gebildet, der hatte nur einen Unfall mit schlechten Leuten.
Ja.
Das kann auch nach hinten losgehen.
Natürlich.
Und ein Psychogramm erstellen, das heißt zum Beispiel, für mich wäre die größte Strafe gewesen, ich habe damals Leistungssport betrieben, wenn meine Mom gesagt hätte, eine Woche kein Training. Wo ich sage, fuck, nein, ich habe Turniere, ich muss kämpfen, ich habe ein Ziel.
Aber hättest du dann nicht eine Möglichkeit gefunden und sagen wir mal, dich irgendwie nachts aus dem Haus geschlichen und über eine Woche, ja, aber siehst du,
das heißt,
es hätte keinen Effekt.
Entweder das oder ich hätte im Keller mich zu Tode trainiert mit Liegestütze, irgendwas.
Ja, aber das heißt, es hat trotzdem keinen bleibenden Effekt bei dir gehabt.
Ja. Also
selbst so eine Art Strafe hätte bei dir nicht geholfen. Was hätte denn, oder auch, wenn wir mal von der Strafe weggehen, was glaubst du denn, wie hättest du denn gewisse Dinge deiner Eltern befolgt oder auch Strafen verstanden? Oder wie hättest du die besser verstanden? Hätten deine Eltern die Strafen auch anders mit dir kommunizieren müssen? Oder hätte die, weiß nicht. Also,
was mich rausgeholt hat aus, also ich war ja in der Schule schon ein bisschen abgefuckt. Ich habe viel Gras geraucht, ich bin sitzen geblieben zweimal und alles. Und was mich rausgeholt hat, war Sport.
Ja.
Meine Konzentration wurde besser, somit auch die Noten. Und ich konnte mich prügeln mit meinen Sparringspartnern. Das hat mich ruhiger gestimmt. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich auf deine Frage antworten soll.
Ist es in der Zeit dann noch besser geworden, als du angefangen hast zu trainieren? Gab es denn danach weniger Momente, in denen deine Eltern dich bestrafen wollten?
Ja, total.
Das bedeutet ja eigentlich, weil ich meine, ich glaube, jeder kann zustimmen, dass man in seiner Jugend eine extreme Wut in sich hat. Weil du bist nicht mehr ein kleines Kind. Das hat ja Britney Spears so schön gesagt. I'm not a girl, not yet a woman. Weißt du? Nee, aber du bist irgendwie so, du bist so in between. Du bist irgendwie so dazwischen. Du bist kein kleines Kind mehr und du willst vor allem nicht so behandelt werden. Aber du bist auch nicht wirklich erwachsen und du kennst dich überhaupt nicht mehr im Erwachsenenleben aus. Ich bin fast 30 und habe noch keinen Plan von nichts. Aber trotzdem.
Das bleibt so.
Du bist irgendwie so mittendrin und du hast eine mega Wut auf alles, weil du viele Sachen noch nicht darfst und du bist aus vielen Dingen aber schon rausgewachsen. Das heißt, viele Dinge werden bei dir auch gar nicht mehr toleriert. Wir alle hatten in unserer Jugend eine mega Wut und ich kann auch sagen, ich habe fast 11 Jahre lang getanzt und einfach die Tatsache, dass ich mit mir selber, mit meinem Spiegelbild immer konfrontiert war, ich meine, in der Jugend, wir haben alle irgendwie Komplexe mit unserem Aussehen, den ganzen Shit, aber die Tatsache, dass ich ständig vorm Spiegel war, beim Tanzen, im Tanzsaal und dass ich auch mit anderen immer synchron tanzen musste, das heißt auch ein Gruppengefühl lernen musste, das hat mich aus dieser Aggressivität rausgeholt. Je öfter ich trainieren konnte, desto ruhiger war ich und desto weniger bin ich auch, desto weniger habe ich auch ein Verhalten an mir gehabt, das irgendwie bestrafungswürdig war, sage ich mal sowas. Deswegen, ich glaube, dass da der Kern gar nicht bei der Strafe an sich liegt, sondern wie kann man denn diese Wut oder dieses Verhalten vom Jugendlichen überhaupt umlenken?
Absolut. Eine krasse Strafe war auch bei Full Metal Jacket. Es geht um das Ausbildungslager für Vietnam-Rekruten. Und da war einer, der hat immer Scheiße gebaut. Der war dick, der war unsportlich, der konnte gar nichts. Mhm. Und der Colonel war so müde davon, ihn ständig zu bestrafen, weil es hat nichts gebracht. Der Typ war einfach weich, der konnte nichts.
Ja.
Also hat er immer die Gruppe bestraft statt ihn. Und ihn hat er immer zusehen lassen.
Ja.
Und die Gruppe hat ihn irgendwann so demoliert, dass er so ein besserer Soldat wurde. Am Ende hat er sich aber halt umgebracht, aber ist eine andere Geschichte.
Super Beispiel, vielen Dank.
Ja, aber bis zu einem gewissen Grad hat es ja funktioniert.
Na, aber das ist dann halt auch das Ding. Also erstens, was gibt uns denn das Recht, andere zu strafen? Und zweitens, was passiert denn, wenn die Strafen irgendwann überhand nehmen, beziehungsweise unverhältnismäßig werden? Das heißt, wenn ein Kind schon wegen jedem kleinen Pups bestraft wird, einfach nur, weil die Eltern, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst, keinen Bock haben, das Kind zu lieben. Weißt du, was ich meine? Wenn ich mein Kind bestrafe und es auf sein Zimmer oder auf ihr Zimmer schicke, dann muss ich mich nicht darum kümmern. Das heißt, eine Strafe wird oft als Vorwand genommen, lass mich doch einfach in Ruhe.
Ja.
Also es sind oft einfach, sorry, muss ich sagen, einfach dann schlechte Eltern, die vielleicht war das Kind ein Unfall oder was weiß ich, aus welchem Grund auch immer, aber das heißt, das wird als Vorwand genommen, damit man sich nicht um die Gefühle und was weiß ich seines Kindes kümmern muss. Ich glaube, dass diese Unverhältnismäßigkeit oder diese unverhältnismäßige Menge und vor allem Schwere an Strafe kann das Selbstwertgefühl von dem Kind enorm brechen. Wenn du ständig wegen jedem Shit bestraft wirst, du hast ja dann später, wenn du in diese Erwachsenenwelt eintrittst, in deiner Berufswelt, du hast vor allem Angst.
Ja, schon.
Weil du ständig Schiss hast, dass alles, was du sagst, jede Bewegung, die du machst, einfach nur, weil du atmest, du hast deinen Job rausgekickt wirst oder dass Leute dich hassen und beschimpfen, nur deswegen.
Du wirst total unterwürfig.
Weißt, und ich glaube, dass, und nochmal zu der ersten Frage zurück, was gibt uns denn das Recht, andere Leute zu strafen? Ich meine, das ist es, man sieht es ja auch oft in solchen Filmen, wenn zum Beispiel irgendeiner Frau Schlimmes angetan wurde, wie eine Vergewaltigung. Ja? Klar, du kannst vor Gericht gehen, weil der Staat ist auch dafür da, dass er über Täter urteilt und sie verurteilt und straft. So. Deswegen haben wir unser Strafgesetz. So. Aber es gibt ja auch in vielen Filmen oder Serien oder sonst was, dass die Opfer auf einmal mit ihrem eigenen Racheplan unterwegs sind. Ja, und dass die dann zum Beispiel einen Vergewaltiger umbringen oder sowas.
Die
Was
Jury.
Gibt denen das Recht? Was gibt dir das Recht? Ich meine, du kannst ja nicht mehr in dieses Ding verwickelt sein, als wenn du Opfer bist. Wenn du Opfer bist, du bist ja direkt betroffen, weil der Täter dir Leid zugefügt hat und zwar nicht aus Strafe.
Interessant ist hier der Fall von Sokrates. Sokrates hat ja eine Philosophenschule gehabt, hatte Dutzende Schüler, sehr beliebter Typ gewesen und er war der Erste, der so Gott hinterfragt hat, weil einfach die Gottesexistenz für ihn keinen Sinn ergeben hat. Je mehr er gefragt hat, desto mehr ist er darauf gestoßen, da gibt's keinen Gott. Und das hat der Regierung gar nicht gepasst, also haben die gesagt, hier Sokrates, du bist verurteilt, du musst diesen Giftkelch trinken, du bist danach tot, fertig, aus, vorbei mit dir. Und bis dahin saß er im Bau. Und immer wieder kamen ein paar Schüler zu ihm und haben gesagt, hey, wir haben einen Plan, wir retten dich. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Ich bleib hier, ich trinke den Kelch, ich bin raus. Ich glaube, er ist depressiv geworden und hatte keinen Bock mehr, aber er hat sich super erklärt, das hat mir gefallen, seine Rechtfertigung. Er meinte, im Grunde genommen ist jedes Land oder jede Stadt, in der du lebst, besteht aus einem Vertrag. Wir nennen es Gesetze.
Ja.
Und mit deinem Einzug in diese Stadt unterschreibst du diesen,
quasi, ja.
Genau, du unterschreibst diesen Vertrag. Deswegen hast du auch das Recht, Strafe zu empfangen oder verurteilt zu werden oder eben, du unterschreibst einen Vertrag. Ich bin mit euren Bedingungen, euren Gesetzen einverstanden. Der Beweis dafür, dass ich unterschrieben habe, liegt darin, dass ich hier lebe. Bestes Beispiel, ich hätte keinen Bock, nach Saudi-Arabien zu ziehen.
Ja.
Die Gesetze, überhaupt nicht mein Fall. Für Frauen erst recht. Also ziehen wir da nicht hin. Aber es gibt genug Leute, die versuchen, nach Neuseeland reinzukommen oder nach Dänemark, weil da ein ganz anderes Arbeitsgesetz ist. Das ist ein Vertrag. Und wenn es dir nicht passt, klar, es gibt die Leute, die gehen auf die Straße. Warum? Weil es früher andere Verträge gab und der Vertrag ständig verändert wird.
Ja.
Wie bei Vodafone, wenn die plötzlich mit einem neuen kommen, die Kosten sind höher, dann sagst du, fuck you, nein, ich steig aus.
Aber da kannst du aussteigen, aus der Stadt nicht. Entweder du ziehst in ein anderes Land,
ja,
aber selbst da musst du dich wieder Bedingungen unterwerfen.
Ganz genau.
Also du kannst eigentlich an keinen Ort auf dieser Welt ziehen, wo du nicht eine Art Vertrag unterschreibst.
Doch, das kannst du, aber dann hast du dich anderen Bedingungen zu unterziehen, nämlich der freien Wildnis. Und darauf hat gar keiner Bock.
Ja, natürlich nicht.
Da aber da kannst du machen, was du
Tagen
willst.
Tot. Ja.
Ja, je nachdem, genau. Da war doch dieser Typ von dem Film Into the Wild, der hatte die Schnauze voll, hat Jura studiert, von heute auf morgen die Sachen hingeschmissen und ist dann um die Welt gefahren.
Ja, aber trotzdem hat er gewisse Verträge unterschrieben. Wenn er auf seiner Reise jemanden ermordet hätte, wäre er auch unter das Gesetz des jeweiligen Landes gefallen.
Das kann sein, wobei...
Du bist nicht komplett gesetzlos.
Nein, das geht nicht.
Dieses Vogelfrei gibt es heute nicht mehr.
Außer du tötest irgendwo in der Arktis draußen, wo keine
Sau lebt. Ich glaube, auch Gesetze.
Also gibt es da ein Rathaus?
In der ja, okay. Ein einziges Rathaus.
Und
auf einer Eisscholle, die so übers Meer treibt, weißt
du? Und eine Zelle, wo Verbrecher eingesperrt
sind. Und dann kriegst du nur einmal im Jahr einen Termin, weil ein deutscher Beamter rausgenommen wird.
Ganz genau.
Na, aber jetzt gehen wir doch mal auf die andere Seite. Weil, ich glaube, dass es für vor allem Opfer einer Tat sehr wichtig ist, dass der Täter eine Strafe bekommt. Wie ich vorhin schon von der Serie erwähnt habe, ein Mädchen wurde vergewaltigt, sie ging mit dem oder gegen den Typ vor Gericht und er hat nur 3 Monate auf Behörden gekriegt und hat eine Empfehlung gekriegt, die Schule zu wechseln.
Mhm.
Das ist keine gerechte Strafe für das Leid, das er ihr zugefügt hat.
Mhm.
So, wie kann sie ihm vergeben?
Oh, dazu komme ich. Das wäre dann mein Part hier.
Ja, das sage ich ja.
Ah.
Ich wollte gerade ganz galant überleiten und du hast verkackt.
Ich habe es übel verkackt.
Ich sollte dich jetzt bestrafen.
Okay, pass auf. Ich habe was Krasses hier zusammengestellt. Also, Hannah Arendt, geile Philosophin, die spaltet die spaltet diesen Begriff in Verzeihen und Versöhnen.
Mhm.
Okay? Im Duden ist es ein und dasselbe. Aber sie spaltet...
Und wo ist da Vergeben drin?
Ich hoffe, ich finde es raus im Laufe meines Monologs.
Was nochmal? Verzeihen und...
Und versöhnen.
Verzeihen und versöhnen.
Genau, ich weiß nicht, ob sie vergeben erwähnt. Keine Ahnung. Also jedenfalls, Eltern können zum Beispiel ihren Kindern verzeihen, aufgrund dessen, weil sie überlegen sind. Aus Überlegenheit bist du in der Lage, Leuten zu verzeihen. Das siehst du auch in Filmen. Captain America verzeiht den großen Fiesling, weil er moralisch einfach so weit oben ist.
Ja, verstehe.
So. Und jetzt ist die Sache die, jetzt nehme ich mal Verzeihen. Und zwar ist es so, Verzeihen macht eigentlich die Beziehung kaputt.
Mhm.
Weil Verzeihen ist so, du guckst weg. Wenn ich dir zum Beispiel verzeihe, wenn du mir etwas antust, keine Ahnung, du schmeißt meinen Laptop aus dem Fenster.
Okay.
Und du entschuldigst dich. Okay,
ja.
Sagst du, ey, sorry, war besoffen.
Ich glaube, wenn ich ihn bewusst rausschmeiß, würde ich mich nicht entschuldigen.
Aber sag mal irgendwas ist über dich gekommen, du hast 3 Gläser Wein getrunken und sagst, hey, Entschuldigung wegen neulich. Und ich sage, ich verzeihe dir.
Okay.
Unser Verhältnis ist trotzdem im Arsch. Dieses
Warum?
Weil dieses Verzeihen...
Sollen wir mal probieren?
Es ist ein Scheinvorgang, es ist vorgegaukelt.
Okay.
Das heißt, ich tue nur so, als würde ich die Last von deinen Schultern nehmen. Und das Einzige, was... Wahrheit ist in diesem Moment, ist, dass ich auf Rache verzichte,
okay,
dass ich über diese Tat schweige. Vergeben hingegen oder Versöhnung hingegen ist, wenn ich mich mit dir versöhne, dann heißt es ist nie passiert, was du gemacht hast.
Und dann ist auch das Verhältnis nicht kaputt.
Ganz genau.
Okay.
Also nochmal, Verzeihen bedeutet, die Tat schwirrt noch in der Luft, aber ich verzichte auf Rache.
Okay.
Versöhnen bedeutet, es ist nie etwas passiert. Wir machen alles rückgängig.
Okay.
Das heißt, ich nehme die Last, die du trägst, auf mich.
Ich glaube, da kann man Versöhnung und Vergebung gleichstellen.
Lass es uns gleichstellen.
Also Vergebung ist für mich mit Versöhnung gleichgestellt, mit deiner Definition zumindest.
Und jetzt ist die Sache auch die, problematisch wird auch, wenn du Scheiße baust, du wirst mein Läppi aus dem Fenster, du trägst keine Last auf deiner Schulter. Sofern du dir nicht dessen bewusst wirst, was du gemacht hast.
Ja.
Das heißt, wenn du denkst, der hat ja eh nur Kinderpornos auf dem Rechner gehabt, 50 Terabyte, da werfe ich das Ding aus dem Fenster, du trägst keine Last.
Okay, das heißt, erst durch Bewusstwerdung der Tat kann überhaupt eine Belastung
ganz genau
entstehen.
Okay. Der Täter entscheidet, wie viel Last er durch seine Tat trägt.
Das ist krass, ne?
Ja.
Aber das kann man wirklich auch auf andere Dinge im Leben übertragen. Das heißt... Dinge, die wir getan haben oder die wir meinen, die vielleicht unmoralisch waren, auch wenn es nur der kleinste Pups war, ja, wir haben eine Fliege getötet, die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben, entscheidet, wie viel Last wir tragen. Ist eigentlich krass. Wir haben eigentlich die Macht darüber, wie viel Last wir tragen, ja, in dem Sinne.
Ganz genau. Ist und krass, je nachdem, wie du erzogen bist oder wie entwickelt dein Gewissen ist, umso größer die Last. Und wenn ich mich mit dir versöhne, dann nehme ich deine Last auf mich. Obwohl ich eh schon genug Scheiße trage, weil du es mir angetan hast, nehme ich dein Zeug auch noch auf mich.
Aber das ist mal eine andere Frage. Also wenn ich jemandem verzeihe und sage, hey, ist okay, was passiert ist, dann suggeriert es aber nicht sofort, dass ich die Beziehung weiterführen will. Sei es eine Freundschaft, sei es ein Arbeitsverhältnis, eine Beziehung, sonst was. Aber eine Versöhnung bzw. Vergebung suggeriert, ich nehme das auf mich, damit wir unsere Beziehung weiterführen können.
Du kannst dich auch mit jemandem versöhnen und auch die Beziehung beenden. Das geht auch. Schau mal, wenn
ich jetzt... Ja, ich verstehe es schon, aber für mich trotzdem suggeriert eine Versöhnung, dass ich etwas auf mich nehme, bedeutet, die Person bedeutet mir noch was und ich habe das Ziel, mit der Person wieder einen engeren Kontakt und ein engeres Verhältnis zu haben.
Guter Punkt.
Hau raus.
Jetzt kommt der... Also, es gibt drei Kategorien, weshalb eine Versöhnung zustande gebracht werden kann.
Auch von
kann.
Hannah Arendt.
Alles von Hannah
Arendt. Kannst du sagen, aus welchem Buch das von ihr ist?
Das ist Denktagebuch. Das ist so ein hat 1000 Seiten das Ding. Und da gibt es so ein Kapitel über Vergebung, Versöhnung. Und,
ich glaube, das sind so ein Dreiteiler, ne?
Zwei Bücher sind es. Okay. Jedes Buch 500 Seiten und es ist halt ihr Tagebuch, aber nicht, was sie macht. Hab heute gekackt, gestern war ich unterwegs, sondern sie haut nur ihre Gedanken. Sondern sie haut einfach nur den Deep Shit aus ihrer Birne raus, okay? Das ist Deep Shit Wortkotze sozusagen. Und okay, also wo war ich? Also es gibt drei Kategorien, weshalb ich mich mit dir versöhnen könnte.
Sorry, ganz kurz, Ich stelle mir gerade vor, wie Hannah Arendt erst schon, ich habe heute gekackt. Hey, nee, Alter, wenn später jemand das Buch kauft, das will keiner lesen, streicht's wieder durch.
Ja, Mann, ohne Witz.
Okay, sorry, jetzt, es gibt drei Kategorien.
Und Wissenschaftler versuchen rauszufinden, was sie da was durchgestrichen haben.
Okay, jetzt, sorry, es gibt drei Kategorien in was?
Genau, weshalb ich dir versöhnen könnte. Weshalb eine Versöhnung stattfinden kann.
Versöhnung, nicht Vergebung.
Versöhnung. Nein, Versöhnung, Vergebung ist das Gleiche, haben wir gesagt.
Verzeihen. Ach so, Verzeihung, okay. Genau. Das heißt, verzeihen lassen wir gerade weg.
Es wir lassen es weg. Okay. Verzeihen kann immer geschehen. Das ist einfach nur ein Scheinvorgang. Ich tue nur so, als sei die Last von deinen Schultern.
Okay, aber jetzt reden wir von Verzeihung, Schrägstrich, Vergebung.
Vergebung, Schrägstrich, Versöhnung.
Ach, fuck it, Alter. Versöhnung, Schrägstrich, Vergebung. Genau. So, okay.
Es war deine Idee, die gleichzusetzen.
Jetzt, hau raus, drei Kategorien.
Also Punkt 1, Dankbarkeit. Dass du merkst zum Beispiel, hätte mein Vater mich nicht verprügelt, dann wäre ich nicht, das hat Arnold Schwarzenegger in seinen letzten Zeilen geschrieben in seinem Buch, hätte mein Vater mich nicht ständig verprügelt, wäre ich nie der geworden, der ich bin, weil dadurch hat er diese Männlichkeit und dieses, ich muss hart sein und stark sein, ich muss ehrgeizig sein.
Get to the chopper.
Genau, get to the chopper. Genau, Dankbarkeit.
Okay, das heißt also zum Beispiel, dass man, also das war jetzt ein gutes Beispiel, was du genannt hast, aber im Endeffekt heißt es, dass man die Tat, die man, oder diese Erfahrung, diese negative, leidvolle Erfahrung, die man gemacht hat, in etwas Positives verwandelt hat und somit dem Täter Dankbarkeit empfinden
kann. Ganz genau.
Gegenüber.
Es muss nicht nur ein Täter sein, du kannst auch dankbar gegenüber dem Schicksal sein.
Ja, aber selbst das Schicksal kann ja in dem Fall ein Täter sein. Es muss ja kann nicht personifiziert sein.
So, genau. Ja. Dann, zweiter Aspekt für die Versöhnung ist Liebe. Wenn ich jemanden bedingungslos liebe, habe ich es viel leichter, mich mit ihm zu versöhnen.
Also das heißt, wenn ich deinen Laptop aus dem Fenster schmeiße, hättest du es mit mir einfacher, als wenn das dein Kumpel machen würde.
Da komme ich gleich dazu. Und zwar, jetzt habe ich hier einen Unteraspekt. Damit ich mich mit dir versöhnen kann, muss ich auch verstehen. Das heißt, wenn ich verstehe, warum du das gemacht hast, dann erfahre ich einen tiefen Zugang.
Weil ich besoffen dein Laptop rausgehört habe.
Nein, der nächste tiefe Zugang wäre vielleicht Depression oder Oma ist gestorben, du wolltest mir nicht sagen oder dein Goldfisch ist ertrunken oder was weiß ich, verstehst du?
Das geht doch gar nicht.
Und dann merke ich, okay, Goldfisch ist im Arsch, okay, die dreht durch, schmeißt mein Laptop raus, weil mein Lappy voll war mit Goldfisch-Pornos. Okay, es hat dich wütend gemacht.
Du bist ja krank.
Ja, nur ein Beispiel. Ja, es hören auch Leute zu, die einfacher gestrickt sind.
Nur bitte.
Ja, okay, wo war ich? Okay, dritter Punkt, weshalb ich mich mit dir versöhnen könnte, ist, dieser Begriff heißt Resentiment.
Ja.
Das Resentiment bedeutet entweder aus Unterlegenheit, Abneigung oder Neid.
Aha.
Das heißt Unterlegenheit. Mein Vater schmiert mir eine. Eigentlich war es nicht fair, weil es war meine Schwester, die den Fernseher kaputt gemacht hat. Er schmiert mir eine. Aber weil ich ihm so deutlich unterlegen bin und ich ihn brauche und ich das Essen brauche, auf ihn angewiesen bin, versöhne ich mich mit ihm, okay, als sei nichts geschehen. Kinder, Eltern, größtes Problem in dem Fall. Oder eben Abneigung. Das geht auch. Ich versöhne mich mit dir, weil ich denke, du bist eh voll der Idiot. Warum befasse ich mich noch damit? Das ist, kennst du das? Jemand tut dir irgendwas an, du nimmst es persönlich und sagt jemand, wieso nimmst du es persönlich? Das ist eh ein Schwachkopf. Was juckt dich das?
Ja, ja, verstehe.
So. Und so, jetzt kommen wir, was du vorhin sagtest, Unverzeihliches.
Ja.
Unverzeihliches, das ist, es gibt etwas, was die Grenze überschreiten kann. Das geht sogar über Rache und Bösartigkeit hinaus.
Also was nicht wieder gut nicht zu machen ist.
Ganz genau.
Und auch was nicht verzeihbar ist.
Ganz genau, nicht verzeihbar und nicht versöhnlich, gar nichts.
Gar nichts.
Wo du einfach sagen kannst, das hätte niemals passieren dürfen.
Okay, was gibt es da zum Beispiel?
Ich bestes Beispiel Auschwitz.
Okay, also Holocaust.
Ja, kannst du nicht verzeihen.
Ja.
Also du kannst noch die nächsten 10 Generationen an jüdischen Bürgern mit Anleihen und Geldern und Almosen und Läden und Grundstücken versorgen. Das geht niemals weg.
Ja.
Das ist unverzeihlich.
Da ist keine Wiedergutmachung möglich.
Absolut.
Und warum ist das so?
Weil die Tat so groß ist, dass du dafür nicht die Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst das nicht tragen.
Okay.
Es gibt genug Geschichten. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Politiker war, da ist ein Typ, der wurde öffentlich damit konfrontiert, dass er früher Nazi war,
ja,
in der NSDAP. Kurz danach hat er Alzheimer gekriegt. So, er kann diese Last nicht tragen. Das hat ihn weggeblasen. Er hat das so lange vor sich hergeschoben.
Ja.
Und als er öffentlich damit degradiert wurde und alle mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, hat sie ihn voll erwischt.
Ist wirklich eine Sicherung durchgebrannt,
ja,
ne? Krass.
So, deswegen ist Auschwitz nicht verzeihlich. Du kannst die Verantwortung.
Ja, nicht dafür. Nur Auschwitz, generell der Holocaust.
Der Holocaust. Es ist nicht. Niemand kann das tragen. Du kannst es niemandem in die Hände geben. Und die, die dafür verantwortlich waren, die sind schon alle tot oder im Exil und danach gestorben. Und das zweite Problem ist, warum es nicht verzeihlich ist, weil es keine adäquate Strafe dafür gibt.
Ja.
Wie willst du diese Leute, die das mit den Juden in Auschwitz gemacht haben, wie willst du die damit bestrafen?
Das vor allem, die sind ja auch schon uralt. Mir fällt da ein bei der Serie Avatar, der letzte Luftbändiger, dieser Nickelodeon-Serie. Da will doch die Katara sich auch an dem Mann rächen, der damals ihre Mutter umgebracht hat. Macht ihn ausfindig und will ihn umbringen. Die hat ja sogar dieses Blutbändigen gelernt. Und will ihn damit zur Strecke bringen und sieht, dass es ein armer alter Tropf ist, der bei seiner Mutter, bei seiner uralten Mutter lebt, die ihn nur runtermacht und beleidigt und sonst irgendwas. Und die sieht ihn und denkt so, nein, du bist genug gestraft. Ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung.
Nee, das ist Versöhnung aus Unterlegenheit und Abneigung.
Ist
die Punkte,
es?
Die ich genannt habe. Genau, einmal Unterlegenheit, weil der Typ so ein Würstchen war. Die hat gesehen, dieser Mörder ist dünn und
aber
alt.
Aber sie versöhnt sich mit ihm. Sie verzeiht ihm nicht einfach. Oder ist es
sie
einfach
versöhnt
nur
sich, nee, sie versöhnt sich mit ihm. Es ist, als sei das nicht geschehen. Das heißt, ja, sie sagt, okay, meine Mutter ist tot, aber sie war ja ständig geplagt von dem Mord an ihrer Mutter. Und in dem Moment, wo sie sich mit ihm versöhnt hat, konnte sie endlich loslassen.
Okay, verstehe.
Sie hat sich mit
ihm. Ich dachte, das wäre auch so was Unverzeihliches gewesen.
Nee, die hat sich mit ihm versöhnt. Das ist es ja. Das ist, was die Leute oft nicht checken. Die wollen jemanden nicht verzeihen oder sich nicht mit ihm versöhnen, weil die denken, die würden ihm damit was Gutes tun, wenn sie das würden. Nein, du versöhnst dich mit jemandem, damit du Frieden hast.
Du dir selber was Gutes tust, ja.
Der Typ geht eh zugrunde. Du musst dich mit anderen versöhnen, damit du endlich deine Ruhe hast.
Ja, das stimmt.
Es nagt, also auf jemanden wütend zu sein, das ist, als würdest du Gift trinken in der Hoffnung, dass es dem anderen schadet.
Das ist krank, ne?
Ja.
Ja.
Das ist ja. Und jedes Böse muss eigentlich bestraft werden oder sollte bestraft. Es muss nicht bestraft werden, aber es sollte bestrafbar sein. Und wenn du an einen Punkt kommst, wo du siehst, ich kann ihn damit nicht bestrafen, dann merkst du, die Tat ist zu schlimm, die hat alle Grenzen gesprengt.
Aber was ist denn mit so Leuten wie jetzt mal, also wirklich so Extrembeispielen wie Ted Bundy oder Charles Manson oder sowas? Selbst als man die hinter Gitter gesteckt hat, die haben doch der Justiz ins Gesicht gelacht, das juckt die nicht mal.
Nein.
Wie willst du solche Menschen bestrafen? Durch was?
Gar nicht.
Der ist sich ja auch bewusst gewesen, dass das, was er getan hat, scheiße ist. Deswegen hat er es ja gemacht. Weil es schlimm war. Er wollte, dass es schlimm ist.
Aber er trägt diese Last nicht auf seinen Schultern.
Ja, eben, kann man so einen Menschen überhaupt bestrafen?
Ich glaube nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube...
Das heißt, auf der einen Seite kann eine Tat unverzeihlich sein, aber es kann auch einen Täter geben, der nicht bestrafbar ist, weil es einfach nichts auf diesem Planeten gibt. Mhm. Weil, wie gesagt, Tod ist in dem Sinne keine Strafe, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber das heißt, es gibt auf diesem Planeten nichts, was ihm dieses Leid, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass Strafe ja ein bewusstes Zufügen von Leid ist, es fügt ihm kein Leid hinzu. Ich glaube, selbst wenn du ihm körperlichen Schmerz hinzufügen willst, wird ihn nicht jucken.
Das ist ja, erinnerst du dich an die Stelle von Dark Knight, wo die den Joker endlich erwischen und er im Knast sitzt?
Ja.
Und dann kommt ein Bulle rein und zieht sein Hemd raus und will ihn vermöbeln. Und er sagt zu ihm, ich kenne den Unterschied zwischen Freaks und Freaks wie dir, die das Ganze nur genießen.
Ja, der lacht ja nur, der
ganz
Joker.
Genau. Batman ganz genau, Batman hat die Scheiße aus ihm geprügelt. Der Joker hat nur gelacht. Ja. Eigentlich solche Leute... Klar, das System sagt, solche Leute gehören in eine Anstalt. Ich weiß nicht, was man da.
Naja, im Endeffekt muss man die ja erstmal wegsperren, einfach um. Das ist ja wieder eine Art Prävention. Das heißt, dass sie keine weiteren Taten durchführen können. Das heißt auch, dass die Gesellschaft und die Menschen geschützt sind vor so einer Person.
Ja.
Aber eine Strafe ist es in dem Sinne nicht.
Ist es nicht. Du kannst die nicht bestrafen. Das kommt bei denen mental nicht an, weil die diese Last. Die spüren die Last nicht, die auf ihren Schultern ist.
Das stimmt.
Die checken nicht. Wenn jemand nicht checkt, was er falsch gemacht hat, dann kannst du ihn auch nicht bestrafen.
Nee, nicht nur bei zum Beispiel Leuten wie Charles Manson ist ja nicht so, dass er nicht mal gecheckt hat, was er falsch gemacht hat, sondern ihm ist absolut bewusst, dass was er getan hat, böse ist. Aber genau das war auch sein Ziel. Er wollte genau das. Er hat sein Ziel erreicht.
Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Leppi, den du aus dem Fenster wirfst. Du hast auch in dem Moment gecheckt, dass es falsch ist.
Ja, natürlich.
Sogar da, nicht nur währenddessen und danach, sondern auch davor.
Ja.
Trotzdem trägst du die Last nicht auf den Schultern, weil du froh bist, wie ich unter diesem Schaden leide. Das meine ich. Du hast zwar...
Hast du mich versucht böse?
Du hast zwar theoretisch kapiert, dass die Tat böse ist, aber mental ist es nicht zu dir durchgedrungen. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Guck mal, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal Mobbing, okay? Du gibst so, da ist einer, der wird gemobbt und du kommst dazu und gibst ihm fetten Arschtritt. Du weißt, dass es nicht richtig ist, du hast 100 Filme gesehen, dass Mobbing falsch ist, du weißt alles. Du machst trotzdem mit. Weil mental in deiner Psyche du nicht das Verständnis davon hast, dass es falsch ist.
Ist es so? Muss gar nicht sein. Ich meine, also wenn wir wirklich das Beispiel jetzt nehmen, viele machen bei so einem Shit auch mit aus Gruppenzwang, nur damit du nicht das nächste Mobbing-Opfer bist. Aber in dem Moment ist vielen sehr, sehr, sehr deutlich bewusst, dass es falsch ist.
Dann formuliere ich es anders. Solange du die Verantwortung dafür nicht übernehmen willst, egal welche Strafe auf dich zukommt, ob du im Knast sitzt deswegen oder so, solange du dich dafür nicht öffnest und die Verantwortung übernimmst, erkennst du die Last nicht.
Das verstehe ich ja vollkommen, aber das sage ich ja gerade, bei Leuten wie Charles Manson, die sind krank, die... Bei denen ist es nicht so, dass die keine Verantwortung übernehmen. Sie übernehmen vollste Verantwortung. Aber nicht, weil sie denken, sie haben was falsch gemacht, sondern sie haben ein Ziel, etwas Böses zu tun. Mhm. Und sind noch stolz darauf, dass sie es getan haben.
Mhm.
Die wissen, dass es falsch ist.
Ja.
Die tragen auch vollste Verantwortung. Aber die haben danach kein schlechtes Gewissen, sondern sind stolz. Das will ich damit sagen.
Die kannst du nicht bestrafen.
Das ist es halt. Also das heißt, Strafe geht nicht nur davon aus, dass es eine Tat ist, die strafbar ist oder in deinem Sinn auch unverzeihlich ist, sondern es muss auch eine Person sein, die in der psychischen Verfassung ist, dass sie Verantwortung tragen kann, dass sie Schuld erfahren kann und somit auch strafbar ist.
Okay.
So.
Einverstanden. Ich habe noch was.
Ja, raus.
Pass auf. Das Gegenteil von Versöhnen.
Ja.
Jetzt kommt's. Ist Rebellion. Oder Resignation. Schweres Wort.
Hast du das Wort noch nie in deinem Leben gehört?
Lange her, ja. Also Rebellion oder Unterwerfung.
Ja.
Okay. Ist das Gegenteil von Versöhnung. Zum Beispiel Rebellion nehmen wir Eltern, okay?
Okay.
Eltern nerven dich, Psychoterror, schmieren dir eine, alles unfair, zumindest das meiste davon. Was machst du? Du fängst an zu rebellieren.
Ja.
Indem du dich wehrst, Kommentare zurückwirfst und so weiter.
Okay.
Jetzt ist die Sache, die Rebellion, wenn wir die Politik ansehen, hat noch nie zu Besserem geführt.
Selten, ja.
Und weil Rebellion, also Hannah Arendt sagt, Rebellion ist einfach eine blinde Haltung und der Impuls ist Verachtung.
Ja, absolut.
Weil du willst, das ist, du insistierst, du bestehst darauf, dass derjenige, gegen den du rebellierst, erkennt, was für ein besonderes Wesen du bist. Deswegen rebellierst du.
Ja.
Und
dass man mit dir nicht so umgehen sollte, so quasi.
Genau, ja. Ganz genau. Aber Rebellion ist schlimmer, es ist wirklich blind. Es
ja,
ist,
natürlich.
Es ist wirklich...
Blinde
es
Wut
ist,
eigentlich.
Genau, Verachtung, Blindheit und alles. Und was viele nicht verstehen, ist, Rebellion heißt nicht Revolution. Die denken, ja, wenn ich jetzt rebelliere, dann ändert sich was. Nein, eben nicht. Jetzt ist die Sache die... Entweder du verlierst die Rebellion, was fast immer so ist. Ja. Du kannst zum Beispiel eine Rebellion gegen deine Eltern nicht gewinnen. Entweder du ziehst weiter, du vergrößerst den Abstand oder du verlierst und unterwirfst dich.
Ja.
Aber du kannst die Rebellion gegen deine Eltern nicht gewinnen. So, derjenige, der verliert, wird jetzt plötzlich, du fügst dich, du wirst unterwürfig. Mhm. Entweder das oder wenn du gewinnst, dann entsteht aus dir der neue Tyrann. Siehst du oft in der Politik, siehst du das oft, wenn eine Rebellion ist gegen, nehmen wir Afghanistan, die Taliban und so weiter, wenn die gewinnen, du hast neue Tyrannen da oben,
ja,
es wird nicht besser. So. Und wenn du verlierst, neue Unterwürfige.
Ja.
Aber Rebellion an sich ist das Gegenteil von Versöhnen und bringt gar nichts. Es ist einfach nur blinde Wut mit dem Motiv Verachtung. Du bestehst blind darauf, dass die Leute erkennen, wie wertvoll du bist.
Das vergiftet einen ja auch komplett.
Total.
Ich meine, also, ich glaube, das berühmteste Beispiel ist Hitler, der nicht an dieser Kunstakademie angenommen wurde.
Mhm.
Also hat er rebelliert und siehst du, wo das Ganze
zum Beispiel, ich oder wo, woher auch das Zicken kommt, wenn Leute zicken. Sowohl Mann als auch Frau. Das ist, du, dir wurde daheim nicht oft genug gezeigt, wie wertvoll du bist. Du wirst nicht auf Augenhöhe genommen und du nimmst dieses rebellische Verhalten mit. So, jetzt hast du einen Partner, der erinnert dich an deinen Vater, einfach weil er ein Mann ist und dein Vater hat dich runtergemacht.
Okay.
So, jetzt rebellierst du schon gegen ihn, bevor er was anstellen kann.
Ah, okay.
Wenn du gewinnst, ist er dein Unterlegener, wird ein Würstchen. Wenn du verlierst,
geht er wahrscheinlich. Okay.
Entweder er geht oder du wirst unterwürfig.
Okay.
Was nicht passieren wird, weil Rebellion dein Antriebscharakter ist.
Mhm.
Verzwickter Shit.
Ja, sehr verzwickter Shit. Aber was ist denn dann das Ideal eigentlich, also für sich selber wahrscheinlich das Versöhnen, oder?
Ja, das ist es ja. Wie versöhnt man sich? Das ist ja, du liest 100 Esoterikbücher, lass los, verzeihe und versöhne. Ja, leck mich, wie geht das?
Weißt du, wenn das so leicht ist? Der Prozess ist halt wahnsinnig schwierig, das ist es halt, weil ich meine, auch wenn der Wille zur Versöhnung oder zum Verzeihen und Vergeben da ist, den Schritt zu machen, ist oft sehr, sehr schwierig, weil es wirklich ein Prozess des Loslassens ist, aber wie lasse ich denn einfach los?
Ich habe so Bock, jedem zu verzeihen oder mich mit jedem, jetzt auf unseren bezogen, mich mit jedem zu versöhnen, wirklich mit jedem, damit ich endlich meinen Frieden habe und diese bösen Geister mich nicht ständig jagen und alles. Und wenn ich wüsste, wie. Wenn ich wüsste, wie. Ich habe so meine Methoden von Marcus Aurelius, aber die helfen auch nicht
Was
überall.
Was sind das für Methoden?
Naja, Marcus Aurelius sagt zum Beispiel, wenn dir jemand etwas Böses tut und du die Handlung und die Absicht zurückverfolgst, bist auf den allerersten Ursprung.
Ja.
Dann wirst du merken, dass du keine Wut mehr für diese Figur empfindest.
Sondern Mitgefühl, oder?
Oder Mitleid.
Oder Mitleid.
Genau. Nimm mal ein Beispiel. Du sitzt im Zug. Neben dir ist ein Mann und um dich rum springen 15 Kinder und schreien und bla bla bla. Und du sagst dem Mann, dem Vater, Alter, mach doch was, ey, das nervt. Und der Vater sagt, meine Frau ist gerade gestorben, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Was ändert sich?
Meine Haltung zu ihm.
Ganz genau, die Situation bleibt gleich. Im Grunde genommen ist es nicht die Situation, die dich wütend macht, sondern deine Gedanken darüber.
Ja, ja, absolut, klar.
Und das
ist auch das, was Eckhart Tolle die ganze Zeit sagt. Ist die Situation, in der du dich befindest, wirklich so schlimm oder sind es deine Gedanken darüber, die schlimm sind?
Ganz genau, ganz genau. Oder wenn dich jemand, wenn jemand dich auffährt und Lichthupe gibt, weißt du, das ärgert mich übel.
Aber kann sein, er muss übelst kacken.
Ja, Durchfall. Muss, oder seine Frau ist schwanger und der will heim, sie hat ein Kind gekriegt oder sie ist schwer krank oder irgendwas oder sein Haus brennt. Du weißt es nicht. Es sind die Gedanken, die dich wütend machen. So, das geht jetzt nur bis zu einer bestimmten Grenze. Diese Methode kannst du nicht an Auschwitz-Opfer anwenden. Du kannst der Auschwitz überlebt hat, nicht sagen, jetzt versetz dich mal in Hitler und rekapituliere und dann wirst du merken, der arme Mann.
Weil
der,
das unverhältnismäßig
ganz
ist,
genau, das sprengt wieder den Rahmen.
Das
funktioniert nicht überall. Es gibt Dinge, die den Bogen überspannen und wie du diese Dinge verzeihst oder vergibst oder dich damit versöhnst, die diesen Bogen überspannen, habe ich keine Ahnung.
Aber also das heißt ja dann auch, dass Empathie oder Mitgefühl und auch Mitleid mit den Tätern nur dann möglich sind oder sagen wir mal, hauptsächlich dann möglich sind, wenn es etwas Verzeihliches ist. Das heißt, wenn die Möglichkeit zum Verzeihen oder Versöhnen besteht, dann kann ich auch, aber wenn es etwas Unverzeihliches ist, genau wie du das jetzt mit dem Holocaust sagst, besteht dann überhaupt eine Möglichkeit zur Versöhnung?
Also nicht verzeihlich, sondern bestrafbar.
Ach so, okay.
Es muss bestrafbar sein.
Okay.
Das meine ich.
Okay, verstehe.
So, wenn du dir vorstellst, Oma tut dir was Böses an und du bist stinksauer und du hast im Kopf, ist es bestrafbar? Ja, Checkliste, ting, check, also ist es auch verzeihlich.
Okay, I understand.
Das ist meine Vorgehensweise. Und keine Ahnung, die Holocaust-Opfer, ja, wie könnten die das vergeben? Es gibt welche, die sind gewachsen daran. Ja. Es gibt aber auch welche, und das finde ich übel, die haben sich, nachdem sie befreit wurden, Jahre später umgebracht. Ja. Die haben all das überlebt und durchgehalten, sind von Millionen Toten einige der wenigen, die davongekommen sind, und haben sich trotzdem noch entschieden, sich umzubringen.
Ja, weil wie du gesagt hast, es ist etwas Unverzeihliches, was passiert ist. Und wenn du anderen Menschen verzeihst, eigentlich um deinetwillen, also damit es dir selber besser geht und du diese Last nicht mehr trägst, dann, weißt du, wenn etwas Unverzeihliches passiert, wie können die dann verzeihen? Die mussten die Last mit sich tragen.
Ja.
Die sind unter der Last zusammengekracht. Die konnten gar nicht den Leuten verzeihen, die das denen angetan haben, mussten das mit sich rumtragen und sind wirklich darunter oder daran zugrunde gegangen.
Und Deutschland wurde bestraft, so gut es ging. Die zahlen immer noch an Nachkommen von...
Es ist keine Strafe, die im Verhältnis dazu steht.
Das ist es ja. Und deswegen wird es jedes Jahr immer auf N24 laufen, die Dokus. Man wird jedes Jahr daran erinnert. Es wird immer Jubiläen und Jahrestage geben und alles, damit immer gesagt werden, unverzeihlich, ihr habt es gemacht, wir dürfen das niemals vergessen.
Ja, es ist ja auch so. Ich war tatsächlich für die Zeitung letztes Jahr bei einem Gedenktag in Esslingen. Und viele solcher, ich war sogar an zwei, das war innerhalb von einer Woche. Und es wird immer wieder betont, dass solche Veranstaltungen gemacht werden, damit man sich sowohl daran erinnert, als auch, dass man sich wirklich nicht nur darum bemüht, sondern dass man alles Erdenkliche tut, dass sowas nie wieder passiert.
Mhm.
Und deswegen wird auch daran erinnert. Und ich weiß nicht, ob das eine Form der Strafe ist. Vielleicht ist es wieder so eine Art Teil der relativen Straftheorie, eine Art Prävention. Wenn wir uns daran erinnern, was passiert ist, können wir verhindern, dass sowas in Zukunft wieder passiert.
Unter
Vielleicht
anderem,
ist es in der Form.
Unter anderem, vor allem das Schlimme daran ist, es haben ja das Ganze haben nicht Wahnsinnige gemacht, sondern an den Führungsposten saß Elite. Das waren Leute, das waren Professoren, das waren
Weil sie dachten, dass das richtig ist.
Ja, das waren Heidegger war sogar dabei, weißt du, der war auch ein Nazi, einer der größten Philosophen, der Professor von Hannah Arendt, der hat die NS-Zeit befürwortet, das meine ich, das waren hochgebildete Leute.
Ja, aber oft hat Bildung ja nichts damit mit deinem moralischen Denken zu tun, finde ich.
Absolut.
Ich meine, du siehst es nochmal zu der Serie zurück, Tote Mädchen lügen nicht. Der junge Mann, der das Mädchen vergewaltigt hat, der war Captain in der Baseballmannschaft an der Uni, der hatte Top-Noten, der hatte schon Einladung von den besten Universitäten im Land bekommen. Seine Familie hatte wahnsinnig viel Geld.
Die Mädels standen alle
Schlange bei ihm. Er hatte eigentlich alles.
Ja.
Aber er wollte diese Macht ausüben, dass er sich zu jeder Zeit alles und jeden nehmen kann, den er möchte. So, Punkt aus. Und das hat nichts unbedingt mit Bildung zu tun. Der Typ war gebildet.
Ja, okay. Akzeptiert.
Ja. So, hast
Tschüss.
Du was zu sagen?
Nein, ich bin fertig.
Ja, ich kriege jetzt Hunger. Mhm. Weißt du, was lustig ist? Immer wenn wir einen Podcast machen, wo ich wirklich sehr emotional daran beteiligt bin, ist am Ende des Podcasts meine Nase verstopft.
Oh, oh.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt den Mund zuhalte, stirbst du.
Ja. Aber dann bestrafe ich dich, komme als Geist wieder und hau dir auf den Kopf.
Können wir uns nicht versöhnen?
Nein. Okay. Aber meine Nase ist echt zu. Wir müssen jetzt Schluss mal, wir brauchen Nasentropfen.
Okay, so, sagen Sie Tschüss.
Achso, über was reden wir denn nächstes Mal?
Oh, ich habe was. Hast du Bock, über Esoterik zu reden?
Ja, lass uns über Esoterik reden.
Habe ich voll Bock.
Und dazu im Kontrast, was Spiritualität ist.
Ja, Mann, bin ich
Gut,
im Start.
Machen wir.
Esoterik.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Ich gehe voll auf die ab. Tschüss!
Hocke.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.